Ein Mann betritt eine Konditorei. Er zieht eine Waffe und schießt zweimal auf einen bekannten Wiener Anwalt. Der Attentäter kann flüchten. Ein Polizist verfolgt ihn und verliert dabei sein Leben. Das ist der Fall des blutigsten Rosenkriegs der österreichischen Kriminalgeschichte. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Oh, ich bin halt sehr motiviert. Am Ende gibt's noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ich habe einen Fehler gemacht. In Episode 31 stand bis vor kurzem im Titel, dass der Mörder ein gewisser Adolf Altrichter war. Tjo. Natürlich hieß der österreichische Offizier Adolf Hofrichter. Der hat vergiftete Potenzpillen an seine Kollegen im Generalstab verschickt und war in einem Fall sogar erfolgreich. Aber mit Namen habe ich's nicht so. Nachdem der Fehler seit über einem Jahr niemandem aufgefallen ist, außer eben jetzt, gehe ich aber davon aus, dass es nicht so schlimm war. Und nur falls ich es in der Episode auch falsch von mir gebe, was höchstwahrscheinlich ist, Hofrichter heißt der schneidige Soldat im Dienste seiner apostolischen Majestät. Danke an Tristan für den Hinweis. Und jetzt muss ich hier an dieser Stelle noch ein bisschen hausmeistern, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Jetzt gibt es nämlich eine kleine Runde Finanzbildung. Ja, ich weiß, nur deswegen seid ihr hier und ihr habt euch schon den ganzen Tag darauf gefreut. Nein, im Ernst. Wir behandeln hier historische Kriminalfälle. Und immer wieder geht es ums Geld. Und dann sage ich meistens eine Summe, wie viel Geld das in etwa heute wert wäre. Und wie das Amen im Gebet kommt dann irgendein Gescheiterl daher und meint, das stimmt alles nicht. Weil der Umrechnungskurs von der alten Währung Schilling in Euro ist schließlich 13,7603, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Tja, das ist leider nur teilweise richtig. Denn die 13,7603 Euro-Schilling-Umrechnung, das waren die Wechselkurse bei der Einführung des Euro im Jahr 2002. Und alle, die die letzten 22 Jahre nicht unter einem Stein verbracht haben, wissen, das ist ganz schön lang her. Und als Österreicherinnen und Österreicher kennen wir ein Phänomen namens Inflation ganz gut. Das ist das, warum ihr nach einem Einkauf im Supermarkt überlegt, ob ihr nicht doch lieber nach Deutschland auswandert. Unser Geld wird nämlich immer weniger wert und das verdammt schnell. So ist ein Euro heute nur noch etwa 8 Schilling wert. Ja, die Geldentwertung ist ein Hund. Ich rechne die Geldbeträge immer mit dem Tool der Nationalbank um, weil wenn's die nicht wissen, na wer denn sonst? Das sind schließlich die, die das Geld in Österreich ausgeben. Und die haben so einen Online-Umrechner, da kann man sich bis ins Jahr 1820 zurück die Ausgaben am Kaiserhof umrechnen lassen. Also, ich gehe davon aus, dass die bei der Nationalbank wissen, was sie da tun. Ganz im Gegensatz zu mir, ich bin nur Podcaster und habe vom Finanzwesen nämlich so gut wie keine Ahnung. Warum ich mich da jetzt so auslasse? Naja, wir werden im heutigen Fall ein bisschen übers Geld reden müssen. Und über Porsches. Und eine Scheidung. Und einen Mord. Und ein Mordkomplott. Und ein Schussattentat. Und ein Elektroschockattentat. Also dieser Fall hat einfach wirklich alles. Das Ganze hat den Charme einer schlecht geschriebenen Slapstick-Komödie und wäre eigentlich zum Lachen. Aber leider geht die Geschichte für einen Unschuldigen tödlich aus. Christian Gillinger steht an diesem Montag, es ist der 20. Februar 1995, gegen 7:30 Uhr früh in einer kleinen Konditorei in Wien-Hietzing. Das ist der 13. Bezirk in Wien und den kennt jeder. Schließlich ist hier das Schloss Schönbrunn, die kaiserliche Sommerresidenz und auch der älteste Zoo der Welt. Christian, der hat aktuell aber keine Zeit, das bedeutendste Kulturgut des Landes zu bewundern. Er muss Krapfen kaufen. Sein Sohn wird nämlich heute 8 Jahre alt und für die Feier will der 45-jährige Christian eine süße Überraschung mitbringen. Christian steht in der Schlange, denn es ist 7.30 Uhr und wie sich das für eine Wiener Konditorei samt Kaffeehaus gehört, ist hier schon einiges los. Die Tische sind besetzt mit Menschen, die zum Frühstücken kommen und wer das kennt, weiß, man kommt, um einen kleinen Braunen zu trinken und sitzt aber 3 Stunden, weil man sämtliche Zeitungen durchlesen muss. Zumindest war das 1995 noch so. Heute sitzen die Leute ja mit ihren Laptops drinnen, sehr zum Leidwesen der Kaffeehausbetreiber. Da betritt ein etwa 30-jähriger Mann das Lokal. Er hat dunkle Haare und sieht drahtig und durchtrainiert aus. Er trägt einen schwarzen Pullover. Er geht zu einem Tisch, an dem ein älterer Mann und eine Frau sitzen. Plötzlich zieht der Mann einen Revolver. Er richtet die Waffe auf den Mann und drückt aus nur 1 Meter Entfernung ab. Der Mann wird am Unterarm getroffen. Der Schütze schießt noch einmal und trifft das linke Bein des Mannes. Der Attentäter macht kehrt und will das Lokal verlassen. Das Opfer bemerkt die Treffer anfangs gar nicht und steht auf und sieht, dass er stark blutet. Das bemerkt der Attentäter, dreht sich um und zielt noch einmal auf den Mann. Der schnappt sich einen Sessel und versucht verzweifelt, sich damit zu schützen. Der Angreifer drückt noch 2-mal ab, verfehlt sein Ziel aber. Dann verlässt der dunkelhaarige Mann das Lokal und rennt in Richtung Hietzinger Quai davon. Christian, der eigentlich nur Krapfen kaufen wollte, bekommt all das mit. Christian Gillinger ist eigentlich außer Dienst, denn der Familienvater ist Kriminalbeamter am Kommissariat Wien-Währing. Pflichtbewusst nimmt er die Verfolgung des Attentäters auf. Christian hat eine Waffe bei sich, aber nicht seine Dienstwaffe. Das wäre vermutlich eine Glock 17 gewesen, also eine 9mm mit ein bisschen Bums dahinter. Er trägt aber nur einen Kleinkaliber-Revolver bei sich. Damit kann man zwar durchaus jemanden umbringen, aber in einem Feuergefecht mit einem bewaffneten Attentäter ist man mit so einer Waffe eher unterlegen. Das ist Christian aber zu diesem Zeitpunkt egal. Er läuft dem Angreifer nach. In der Bergenstammgasse dreht sich der dunkelhaarige Mann plötzlich um und eröffnet das Feuer auf den Polizisten. Er schießt 2-mal auf Christian, trifft ihn aber nicht. Die Kugeln landen in der Scheibe eines geparkten Autos. Christian schießt zurück, verfehlt aber ebenfalls. Der Angreifer nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Er springt auf das Heck eines vorbeifahrenden LKW und hält sich an dessen Plane fest. Mit den Füßen stützt er sich auf dem Kennzeichen des Lastwagens ab und kann sich gerade so im Verkehr festklammern. Der LKW-Fahrer bemerkt nicht einmal, dass er einen blinden Passagier hat. Christian springt vor das Auto einer jungen Frau. Die hält das Fahrzeug an. Christian springt auf den Beifahrersitz. Kriminalpolizei, folgen Sie dem LKW, sagt der Ermittler zu der Frau, die wohl auch meint, dass sie in einem Filmdreh gelandet ist. Aber sie tut, wie ihr geheißen. Die Verfolgungsjagd dauert auch nicht allzu lange, denn vor dem Schloss Schönbrunn, da endet sie auch schon wieder. Eine rote Ampel zwingt den LKW mit dem Attentäter und den PKW mit der verdutzten Frau und dem Kriminalbeamten darin zum Stehenbleiben. Der Angreifer springt vom LKW und läuft um den Wagen des Verfolgers herum. Christian will in diesem Moment aussteigen. Da richtet der Unbekannte seine Waffe auf den Polizisten. Er drückt 2-mal ab. Christian Gillinger, der engagierte Kriminalbeamte, ist sofort tot. Ermordet von einem unbekannten Attentäter nach einem Schussattentat in einer Wiener Konditorei. Der Mörder kann flüchten, nimmt aber vorher noch Christians Waffe an sich. Die Lenkerin des Autos versucht doch einige Autofahrer anzuhalten, als plötzlich der Mörder wieder vor ihr steht. Er richtet seinen Revolver auf die Frau. »Gib mir den Autoschlüssel«, sagt er in einem eigenartigen Akzent. Die verängstigte Frau händigt dem Mann den Schlüssel aus und der Mann rast mit dem Mitsubishi der Dame davon. Der Wagen wird später verlassen in der Beckmanngasse gefunden. Vom Attentäter fällt jede Spur. Na, zumindest vorerst. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was soll das alles? Dazu gehen wir kurz ein Stück zurück in die Konditorei. Dort sind mittlerweile die Rettungskräfte und die Polizei eingetroffen. Der angeschossene Mann wird von Ersthelfern, einigen Krankenpflegern außer Dienst, die ebenfalls zufällig in der Konditorei waren, versorgt. Er ist außer Lebensgefahr. Beim Opfer handelt es sich um einen in Wien nicht ganz unbekannten Anwalt, spezialisiert auf Wirtschaftsrecht und Scheidungen, mit angeblich guten Kontakten in die Wiener Bordellszene und Unterwelt. Die Ermittlungen der Polizei beginnen noch im Krankenwagen. Der Anwalt, ja, nennen wir ihn für den Fall jetzt hier Axel, berichtet, dass er über den neuerlichen Anschlag nicht überrascht ist. Wie, was, neuerlich? Ja, schon zweimal wurde ein Attentat auf Axel verübt. Das ist alles im Wiener Sicherheitsbüro aktenkundig, berichtet der Schwerverletzte. Der scheint über den neuerlichen Anschlag auf sein Leben überhaupt nicht überrascht zu sein. Am 9. März 1994 wurde Axel vor einem Heurigen, das ist eine österreichische Spezialität eines Weinlokals, in Hitzing niedergeschlagen. Am 21. April 1994 wurde er wieder niedergeschlagen, diesmal abends vor seiner Kanzlei. Nachdem er niedergeschlagen wurde, hat der Täter Axel auch noch mit einem Elektroschocker gefoltert. Am 2. Mai 1994 geschah wieder etwas Seltsames. Da erhielt Axel einen in Prag aufgegebenen Drohbrief, der irgendwie eigenartig war. Na, wie eigenartig, wollen die Ermittler wissen. Naja, der Brief klang so, als wäre er von einem Schweizer geschrieben worden. Der genaue Wortlaut ist leider nicht überliefert, aber ich stelle mir vor, dass der Verfasser sein Schreiben nicht Drohbrief, sondern Kommuniqué genannt hat und dem Anwalt angedroht hat, dass sie ihm softiges Abreibli am Trottoir geben würden oder so. Und an diesem Punkt habe ich sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz verloren. Sorry, Leute. Egal. Der Anwalt berichtet also noch im Rettungsauto von den Anschlägen. Ich stelle mir gerade das Gesicht der Polizisten vor. Du hast gerade deinen Dienst begonnen, da wird im Kaffeehaus um die Ecke einer angeschossen. Ungewöhnlich genug. Und der erzählt dir dann daraufhin, jo mei, ist mir schon öfter passiert, gell. Ich glaube, ich bräuchte nach so einem Tag erstmal ein bisschen Urlaub. Tatsächlich sind die Anschläge auf Axel alle dokumentiert und es wurde im Fall des Briefes sogar in der Schweiz ermittelt. Ja, herausgekommen ist dabei aber leider nichts. Das Attentat in der Konditorei scheint aber eher eine Warnung zu sein. Der Angreifer hätte Axel einfach in den Kopf schießen können. Er scheint zwar kein besonders guter Schütze gewesen zu sein, aber auf einen Meter hätte auch er wohl nicht verfehlt. Außerdem ist es angeblich, laut den Wiener Ermittlern, üblich, Leuten in nicht lebensnotwendige Körperteile zu schießen, als subtiler Hinweis der örtlichen Mafia, dass man sein Verhalten doch bitte ändern möge. Die Ermittler gehen also sofort von einer Spur in die Unterwelt aus. Schließlich werden dem Anwalt Axel ja die eine oder andere Connection dorthin nachgesagt. Ja, doch der Anwalt, der korrigiert die Ermittler sofort, als sie diesen Verdacht äußern. Nein, nicht die Mafia steckt dahinter, nein, nein, nein. Es ist ein viel gefährlicherer Gegner als die organisierte Unterwelt. Es ist Renate F. mit ihrem Scheidungsverfahren. Da ist sich der Anwalt sicher. Da liegt also ein Anwalt mit mutmaßlichen Unterweltkontakten im Krankenwagen und der sagt, na, 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 die Mafia will mich nicht umbringen, es geht um eine Scheidung. Die Münder der Beamten dürften zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr zugegangen sein. Der Mörder wird gefasst. Oder auch nicht. Außerhalb des Rettungsautos überschlagen sich die Ereignisse. Mittlerweile wurde eine Alarmfahndung in ganz Wien und im angrenzenden Niederösterreich ausgelöst. Nur rund 1,5 Stunden nach den tödlichen Schüssen auf den Kriminalbeamten Christian Gillinger fällt Polizisten in Purkersdorf in Niederösterreich ein eigenartiges Fahrzeug auf. Ein Alfa Romeo in Rot mit Schweizer Kennzeichen. Zeugen hatten beschrieben, dass so ein Auto auch vor dem Tatort der Konditorei geparkt war. Und naja, Schweizer Kennzeichen sieht man im Wiener Umland auch nicht so oft. Die Polizisten halten den Wagen an. In dem Auto sitzen zwei Männer. Ein dunkelhaariger, durchtrainierter Mann, etwa 30, und ein blonder Mann aus der Schweiz. Moment, dunkelhaarig, durchtrainiert, Anfang 30? Das passt doch genau auf die Beschreibung des Täters. Beide Männer werden vorsorglich festgenommen und ins Kommissariat nach Hitzing gebracht. Bei dem dunkelhaarigen Mann handelt es sich um Mauro T., einem 33-jährigen Italiener. Der trägt einen Jogginganzug, wie man sich ihn in den 90er Jahren vorstellt. Feinste Ballonseide eben, mit einer dicken Aufschrift Puma darauf. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie den Täter gefunden haben, obwohl in dem Fahrzeug nicht einmal Waffen gefunden werden. Also wird eine Gegenüberstellung mit Zeugen aus der Konditorei gemacht. Doch keiner der Zeugen aus der Konditorei kann Mauro eindeutig als Täter identifizieren. Kleiner Spoiler, Mauro ist natürlich der Angreifer Und wenn ihr genau aufgepasst habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich erwähnt habe, dass Mauro bei der Tat einen schwarzen Pullover trug. Tja, den hat er mittlerweile ausgezogen und gegen einen Jogginganzug getauscht. Das hat gereicht, um die Zeugen zu täuschen. Und deshalb sind Zeugenaussagen auch als Beweis immer so schwierig, weil Menschen einfach irgendwas behaupten und sich von kleinsten Details ablenken lassen. Der zweite Verhaftete ist ein gewisser Adrian T., ein blonder Mann aus der Schweiz. Pilot ist er bei einer Schweizer Fluglinie und die Unschuld in Person, sagt er zumindest. Von einem Schussattentat auf einen Anwalt weiß er nichts. Tja, und jetzt passiert, was ihr schon ahnt. Die Polizei lässt die beiden laufen, ohne die Hände von Mauro auf Schmauchspuren, ein schwieriges Wort, auf Schmauchspuren zu untersuchen. Tja, da hätten sie den Täter schon gehabt. So können die beiden einfach heim in die Schweiz fahren. Zur Ehrenrettung der Polizei muss man aber auch sagen, wohl kaum ein Richter hätte eine Untersuchungshaft bewilligt. Als Hinweis auf die Tat gab es nur die Beschreibung von Mauro und Zeugenaussagen nach einem roten Alfa Romeo in der Nähe des Tatorts. Handfeste Beweise sind das alles nicht. Die Geschichte von Anwalt Axel. So, stehen die Ermittler also wieder bei Null? Ja, nicht ganz. Sie haben ja noch das Opfer, den Anwalt Axel. Der ist mittlerweile operiert und auch schon bald wieder auf dem Weg der Besserung. Er bleibt bei seiner Geschichte. Das Attentat hat nichts mit der Mafia zu tun. Es steht in direktem Zusammenhang mit einer Scheidungssache, in die er involviert ist. Er nennt auch gleich eine Verdächtige, Renate F. Die Geschichte geht so. Axels Mandant ist ein bekannter Baumeister. Und nein, es geht jetzt nicht um Richie Lugner, falls ihr euch das fragt. Und an der Stelle muss ich ein bisschen aufpassen, was ich so von mir gebe, denn alle Beteiligten an dem Fall sind überaus, naja, nennen wir es klagsfreudig. Dieser Architekt, nennen wir ihn Alfred, ist überaus erfolgreich. Er wird der steirische Baulöwe genannt, obwohl er eigentlich aus Linz stammt. Alfred wickelt in Graz und Umgebung staatliche Projekte im Straßenhoch- und Wasserbau ab und erstellt statische Gutachten und macht halt alles, was so ein Architekt so tut. Der Alfred pflegt aber auch einen sehr luxuriösen Lebensstil. Den kann er sich unter anderem leisten, weil er es mit der Begleichung seiner Steuerschulden nicht ganz so genau nimmt. 1979 hat Alfred den ersten Kontakt mit dem Finanzamt. Er beauftragt den Anwalt Axel, er möge doch bitte dafür sorgen, dass dieses lästige Finanzstrafverfahren gegen ihn möglichst günstig ausgeht. Der Anwalt tut wie ihm geheißen und baut Alfreds Unternehmen in eine Art Konzern um. Ihr erinnert euch, er ist schließlich Wirtschaftsanwalt. Aber so ganz toll läuft das mit dem Fiskus nicht und Alfred und seine Frau Renate und ihr gemeinsamer Sohn setzen sich in die Schweiz ab, um den österreichischen Behörden zu entgehen. Seine Geschäfte, ja, die wickelt der Alfred weiterhin ab, na eben aus der Nähe von Zürich. Für ein luxuriöses Leben ist auch bei den Eidgenossen gesorgt, denn das Paar hat 175 Millionen Schilling im Gepäck. Das entspricht einer heutigen inflationsbereinigten Kaufkraft von über 24 Millionen Euro. Damit sollte man auch in der Schweiz ganz gut leben können. Alfred und Renate kauften sich ein Haus in der Nähe von Zürich, von wo aus sie die Geschäfte weiterführten. Doch die Ehe verläuft nicht so harmonisch. Alfred hat eine neue und auch Renate sucht Trost in den Armen eines neuen Mannes. Renate ist selbst Juristin und wird in einer einschlägigen Literatur als sportlich und sehr attraktiv beschrieben. Und im Fitnessstudio lernen sie den ebenso sportlichen wie attraktiven Slowenen Franjo kennen und lieben. Die Scheidung von Renate und ihrem noch Ehemann Axel war da nur noch eine Frage der Zeit. Anwalt Axel wird beauftragt, die nötigen Papiere aufzusetzen und am 5. April 1993 sollte die Ehe endlich geschieden werden. Tja, denkste, denn die Renate hatte andere Pläne. Sie wollte natürlich möglichst gut aus der Scheidung aussteigen, schließlich war der neue Mann an ihrer Seite als Fitnesstrainer jetzt zwar nicht wirklich arm, aber Millionen brachte der nicht nach Hause. Es kam zu dem, was man so schön einen Rosenkrieg nennt. Ah, Rosenkrieg klingt viel zu harmlos. Es war eine Scheidungsschlacht mit gegenseitiger Sabotage und ja, vielleicht auch dem einen oder anderen versuchten Mord. Der Ehekrieg. Zu sagen, zwischen den Eheleuten herrschte Krieg, ist sicher keine Übertreibung. Renate und ihr neuer Liebhaber Franjo genießen das Luxusleben. Sie soll ihm vom Geld sogar ein Fitnessstudio gekauft haben, also vom Geld von Alfred. Dem Alfred gefiel das gar nicht, sagt zumindest die Renate, und kann ich auch nachvollziehen. Der soll richtig gemein zu ihr und ihrem neuen Lover gewesen sein. Einmal sei er auf Franjo sogar mit dem Jagdgewehr losgegangen. Ein anderes Mal habe Alfred eines von Renates Häusern einfach abgerissen. Plötzlich stand die Planierraupe da und riss das Heim einfach ab. Ja, die reißen sich gegenseitig die Häuser ab. Feine Eheleute sind das. Einmal haben Unbekannte ihr die Bremsleitungen durchgeschnitten, beklagt sich Renate. Aber der Gipfel der Gehässigkeit war ein anderer. Alfred ließ Franjo und ihr die Porsches, für die er bezahlt hatte, abnehmen. Nein, nicht die Porsches! Wie kann man da ohne sowas leben? Wirklich, die Arme. Ja, danach war es mit dem Luxusleben vorbei. Die beiden Eheleute pflegten nur noch über Anwälte miteinander zu kommunizieren. Außerdem zeigte man sich gegenseitig gerne bei der Staatsanwaltschaft an. Schließlich gab es genug vermeintlichen Dreck am Stecken der beiden Eheleute. Vollends eskaliert ist der Streit allerdings, als es um Aktienpakete von Alfreds Unternehmen, der Faris Holding, ging. Das Unternehmen, benannt nach Alfreds Hund, war das Herz der gesamten Firmengruppe. Die hatte Anwalt Axel ja ausgetüftelt. Wer diese Aktien besaß, der hatte auch Zugriff auf sämtliche Tochtergesellschaften. Ein Millionendeal. Blöd für Renate, laut der Trennungsvereinbarung übergab sie dem Anwalt Axel die Papiere. Ihren Fehler erkannte sie wohl kurz darauf und forderte die Wertpapiere später wieder in einem Strafverfahren zurück. Doch zu spät. Anwalt Axel hatte die Wertpapiere bereits dem baldigen Ex-Gatten Alfred gegeben. Naja, und der dachte gar nicht daran, sie wieder rauszurücken. Unterdessen schrumpfte das Vermögen beider Seiten immer weiter zusammen. Die einzigen, die profitierten, waren teure Schweizer Anwälte. Das alles erzählt Anwalt Axel nur den Ermittlern. Er hat den Verdacht, dass Renate hinter den Anschlägen steckt und diese in Auftrag gegeben hat. Die Polizei kann es kaum erwarten, die Eheleute Renate und Alfred zu verhören. Nur müssen die erst einmal aus der Schweiz herangeschafft werden. Das bizarre Mordpuzzle. Also noch einmal kurz zur Zusammenfassung, weil hier sehr viele Namen vorkommen. Da wäre einmal Axel, der Anwalt, der die Scheidung für Alfred abwickeln soll. Auf der anderen Seite steht Renate mit ihrem Freund, dem Fitnesstrainer Franjo. Und dann gibt es noch die beiden Verdächtigen, den Italiener Mauro und den Piloten Adrian. Euch fällt jetzt sicher auf, dass zwischen Renate und dem Mörder Mauro keine Verbindung zu bestehen scheint. Ja, das fällt auch den Ermittlern auf, die sich erst einmal Renates Liebhaber schnappen. Er stelle sich freiwillig dem Verhör, betont der fesche, fitte Franjo. Nur 5 Tage nach dem Schussattentat auf den Anwalt und dem Mord an den Polizisten sitzt er am Kommissariat in Hietzing. Die Ermittler fragen, ob Franjo einen gewissen Adrian, den Piloten, kennt, der am Tattag gemeinsam mit Mauro, dem mutmaßlichen Mörder, gesehen wurde. Aber ja, antwortet Franjo freimütig, der kommt regelmäßig zu ihm ins Fitnessstudio. Super schlau, Franjo. Er hat den Ermittlern gerade das fehlende Puzzlestück geliefert. Die Beamten können so die Verbindung zwischen Renate und dem Attentäter herstellen. Franjo wird sofort verhaftet. Der Verdacht der Ermittler? Franjo hat im Auftrag seiner Geliebten Adrian angeheuert, um ein Attentat auf den Anwalt zu verüben. Und der hat quasi als Subunternehmer den Mauro als Hitman angeheuert. Kurz darauf reisen 2 österreichische Kriminalbeamte nach Zürich, wo sie noch einmal mit Pilot Adrian und Mauro, dem Attentäter, sprechen wollen. Die beiden hat die Polizei ja durch eine Panne laufen lassen. Als erstes schnappen sie sich den Piloten Adrian. Der gibt auch gleich zu, dass er zum Zeitpunkt des Anschlages auf Axel in der Konditorei war. Also eigentlich war er vor dem Anschlag in der Konditorei, von der Tat selbst will er natürlich gar nichts wissen. Er habe sich nur ein Frühstückli, wohl ein Müsli, es tut mir so leid. Er habe sich nur ein Frühstück geholt und sei danach zum Schloss Schönbrunn gefahren. Mit den Schüssen hat er nichts zu tun. Den Fitnesstrainer Franjo? Na klar kennt er den, zudem geht er immer ins Studio, erzählt der Pilot. Was, ein Attentat soll der Franjo beauftragt haben? Na sowas, höchst verdächtig. Aber festnehmen dürfen die Ermittler Adrian nicht, schließlich geht das nicht in der Schweiz. Und als Schweizer Staatsbürger wird Adrian auch nicht nach Österreich ausgeliefert. Aber Mauro, der Schütze, ist Italiener und genießt keinen Schutz durch die Feinheiten des schweizerischen Rechtssystems. Mauro wird nach Wien gebracht und eine Woche nach der Tat legt er ein vollinhaltliches Geständnis ab. Ja, er hat auf Anwalt Axel geschossen und auch den Polizisten Christian Gillinger getötet. Aber in beiden Fällen habe er keine Mordabsicht gehabt. Gillinger habe er quasi aus Notwehr heraus erschossen, schließlich hat der ja auch auf ihn gefeuert. Die Tatwaffe entsorgte Mauro auf der Flucht im Wiental in der Nähe eines Bahnhofes. Tatsächlich findet die Tatortgruppe der Wiener Polizei den Revolver, ein Smith & Wesson 38 Special, im Gestrüpp. Und wer hat den Mord in Auftrag gegeben, wollt ihr Ermittler wissen? Na, der Fitnesstrainer und Liebhaber von Renate, Franjo, über seinen Kumpanen, den Piloten Adrian. Ja, das bestätigt den Verdacht, den die Ermittler von Anfang an hatten. Jetzt müssen sie aber noch nachweisen, dass Renate in Wahrheit die Auftraggeberin ist. Naja, und wie machen sie das? Sie laden die Renate zum Verhör ein. Und die kommt, wie sie betont, auch freiwillig. Sie ist ja schließlich Juristin. Als sie auftaucht, klicken aber schon die Handschellen. Renate wählt eine etwas, naja, ich find's eigenartige Form der Verteidigung. Weil, wenn sie schon jemanden umbringen hätte wollen, dann wohl nicht den Anwalt Axel, sondern schon eher ihren Noch-Ehemann Alfred. Der enthält ihr schließlich schon seit Monaten die Millionen vor. Den Axel zu erschießen, hat ja mal gar keinen Sinn. Schließlich ist der quasi der Vermögensverwalter ihres Mannes. Wenn sie den umbringen lässt, kommt sie ja nie zu ihrem Geld. Also ist ja logisch. Renate verwendet hier einen schönen Strohmann, denn es war ja nie der Plan, den Axel umzubringen. Die Schüsse auf ihn sollten ja nur eine Warnung sein. Der Mord an den Polizisten war natürlich ebenfalls nicht geplant, der war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Doch es gab auch einen geplanten Mord, denn wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, dürfte Renate sehr wohl das Ableben ihres Gatten geplant gehabt haben. Den Plan umsetzen sollten Franjo, Adrian und Mauro, während sich die feine Dame nobel zurückhielt. Der Plan. Das alles mag jetzt sehr verwirrend klingen, aber auch die Ermittler haben ihre Not, all die Stränge auseinanderzudröseln. Mauro, der Attentäter, hört nämlich gar nicht mehr auf zu reden. Der Pilot Adrian wurde von Renate und Franjo engagiert, den Bauunternehmer Alfred zu beseitigen. Adrian wiederum besorgte eine Waffe und rekrutierte seinen besten Freund Mauro, der wie Adrian auch immer in Geldnot steckte. Die beiden waren schnellen Autos und ebenso flotten Damen nicht abgeneigt und deshalb chronisch pleite. Mauro sollte Alfred erschießen und dem Anwalt Axel einen Denkzettel verpassen. Oder umgekehrt, die Reihenfolge ist nicht ganz klar. Bereits im Herbst 1993, also 1,5 Jahre vor dem Schussattentat, soll Renate den Mord an ihrem Gatten geplant haben. Dafür stellte sie Pilot Adrian und Schützen Mauro ein Honorar von 100.000 Schilling, nach heutigem Geld etwa 14.000 Euro, in Aussicht. Kommt mir ein bisschen wenig vor für einen Mord und eine schwere Körperverletzung, vor allem wenn man das noch durch zwei teilen muss. Aber gut, vielleicht bin ich auch ein sehr teurer Hitman. Stimmt nicht, ich bin gar kein Hitman. Also jetzt bevor er mir einen Auftrag gibt. Nein, tut's nicht. Anwalt Axel sollte bestraft werden. Den Angriff mit dem Elektroschocker, den hielt Renate aber für viel zu milde. Es sollte eine bleibende Bestrafung werden. Franjo sollte dem Anwalt in den Arm und ins Knie schießen. Als Denkzettel. Wofür? Na, weil der im Sinne ihres Gatten gehandelt hatte. Also wirklich, sowas. Adrian besorgte also eine Waffe und chauffierte seinen Freund Mauro nach Wien. Adrian kannte das Opfer, den Anwalt Axel, schon von vorherigen Wien-Besuchen. Er hatte den Juristen im Auftrag von Renate mehrfach über mehrere Tage bespitzelt. Deshalb wusste Adrian auch, welches Kaffeehaus Axel in der Früh aufsuchen würde. Pilot Adrian ging kurz vor der Tat in die Konditorei, um zu checken, dass Axel wirklich dort war und auch frühstückte. Er ging nach draußen und teilte seinem Freund Mauro, der im roten Alfa Romeo saß, mit, an welchem Tisch der Anwalt saß. Mauro betrat daraufhin die Konditorei und schoss auf Axel. Doch beide hatten nicht mit dem tapferen Einschreiten eines Kriminalpolizisten gerechnet. Die beiden verloren sich auf der Flucht aus den Augen. Adrian fuhr mit dem Alfa Romeo davon, Mauro zu Fuß, verfolgt von den Polizisten. Adrian verlor Mauro aus den Augen und suchte etwa eine Stunde lang nach ihm, bevor er ins gemeinsame Hotelzimmer zurückkehrte, in dem auch Mauro bald darauf auftauchte. Sofort machten sich die beiden Männer auf den Weg in Richtung Schweiz, wo sie aber in Purkersdorf von der Polizei gestoppt wurden. Und die beiden konnten ihr Glück kaum fassen, als sie von der Polizei laufen gelassen wurden. So gesehen hat der Einsatz von Christian Gillinger wohl auch dem Ehemann von Renate, Alfred, das Leben gerettet. Das wäre nämlich vermutlich das nächste Opfer auf der Liste gewesen. Auch Adrian wird in der Schweiz verhaftet und gesteht, auch wenn er immer wieder verschiedene Versionen dieser Geschichte präsentiert, um sich selbst zu retten. Aber im Großen und Ganzen decken sich die Versionen von Adrian auch mit dem Gesamtbild. Also das ist relativ gesichert. Der Prozess. Die Anklage gegen Renate F. und ihren Lover Franjo ist schnell fertig. Gegen Mauro wird extra verhandelt und Adrian wird in der Schweiz der Prozess gemacht. Renate bestreitet gar nicht, dass es ihr in der Ehe mit Alfred um hunderte Millionen Schilling gegangen ist. Im Prinzip bestätigt sich im Prozess genau das, was die Ermittler schon zusammengetragen haben. Renate F. hat ihren Freund Franjo beauftragt, ihren Mann zu töten und dessen Anwalt zu verletzen. Der Beauftragte den Piloten Adrian, der wiederum seinen Haverer Mauro anheuerte. Und wie bei all solchen Konstellationen gilt, je mehr Leute in ein Verbrechen involviert sind, umso eher redet einer. Renate versucht sich zu verteidigen, indem sie von dem abgerissenen Haus und den beiden weggenommenen Porsches berichtet. Mitleid darf sie vor Gericht aber deswegen eher nicht erwarten. Bemerkenswert ist die Aussage von Anwalt Axel, denn die ist das Wienerischste, was ich je gehört habe. Den Wienern wird ja ein Hang zum Morbiden nachgesagt. Er beschreibt die Situation in der Konditorei so. Es war der Film meines Lebens. Ich saß in der Hitzinger Konditorei beim Frühstück. Plötzlich steht ein Mann in der Tür und ich sehe in den Lauf einer Waffe. Ich denke nur, schaut, dass das Leben vorbei ist. Es war schön. Dann macht es Bumm und noch einmal Bumm. Bis heute will man nicht in den Kopf, warum er mich nicht umgebracht hat. Der hat doch alle Möglichkeiten gehabt. Poetisch, nicht wahr? Auch Ehemann Alfred belastet Renate schwer. Ja, er könne ihr so ein Mordkomplott gegen ihn und ein Attentat auf seinen Anwalt sehr wohl zutrauen. Schön. Mauro, der Schütze, gibt sich vor Gericht als Wohltäter. Er sei von Pilot Adrian angeheuert worden, weil er Renate helfen wollte. Es sei schließlich seine Pflicht, etwas Gutes zu tun. Gegen Honorar, versteht sich. Und weil er eine angefangene Arbeit stets beenden würde, hat er sich nach dem Angriff auf Axel mit dem Elektroschocker auch für das Schussattentat bereit erklärt. Haverer, das ist kein Bewerbungsgespräch, bei dem du deinem zukünftigen Chef erzählst, dass du angefangene Arbeit immer fertig bringst. Du sitzt in einem Mordprozess, du Pfosten. Entschuldigung. Mauro kann dennoch die Geschworenen überzeugen, dass er den Polizisten nicht erschießen wollte und er nur Angst um sein Leben gehabt hatte. Er hätte Christian Gillinger nur die Pistole aus der Hand schießen wollen. Es ist einfach unfassbar, dass so ein blöder Schmäh eingeht. Er wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 9 Jahren Haft verurteilt. Franjo, der Freund von Renate, wird zu 3 Jahren hinter Gittern verurteilt. Die 47-jährige Renate kommt als Drahtzieherin mit einer Strafe von 2,5 Jahren davon. Sie gibt schließlich zu, das Schussattentat in Auftrag gegeben zu haben. Sie wird nach nicht einmal 1 Jahr freigelassen, mit der Amnestie des Bundespräsidenten. Wahrscheinlich ging dem Staatsoberhaupt die Geschichte von den 2 verlorenen Porsches so nahe, dass sein Herz gerührt wurde. An den heldenhaften Einsatz von Christian Gillinger erinnert heute noch der Gillinger Weg in Hitzing. Die Stadt Wien hat zu Ehren des Kriminalbeamten eine Straße nach ihm benannt. Insgesamt wurden 5 Straßen schon in Wien nach Polizisten benannt, die im Dienst getötet wurden. Wenn ihr mehr zu dem Fall wissen wollt, dann empfehle ich euch das Buch Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer. Da ist der Fall in einem weit größeren Detailgrad aufgearbeitet, als ich ihn hier wiedergeben könnte. Also schaut da gerne mal rein. Klugschiss zum Schluss. Verbrechen im Ausland. Aus der beliebten Serie Wie werde ich zum perfekten Verbrecher widmen wir uns heute der Frage, was mit euch passiert, wenn ihr im Ausland ein Verbrechen begeht und dafür eingeknastet werdet. Also nehmen wir ein völlig ausgedachtes Beispiel, sagen wir, ich hab's, eine stinkreiche Frau beauftragt euch, einen Anwalt in der Schweiz zu erschießen, weil sie den Verlust von gleich 2 Porsches nicht überwunden hat. Ihr führt das Attentat aus, stellt euch dabei aber so blöd an, dass ihr natürlich sofort geschnappt werdet, weil im Ausland die Nummerntafeln von LKWs nicht so stabil sind, wie ihr das von Österreich gewohnt seid. Wie gesagt, völlig ausgedachtes Beispiel, hat nichts mit dem heutigen Fall zu tun. Das sage ich nur, um nicht geklagt zu werden. Ihr werdet also von den Schweizer Behörden verhaftet und weil euch die Aussicht auf 20 Jahre Käsefondue im eidgenössischen Häfen graust, ja, da wollt ihr lieber leim nach Österreich, weil da steht schließlich Schnitzel auf dem Speiseplan. Die gute Nachricht, das geht. Die schlechte Nachricht, es gibt ein Aber. Es ist so. Im Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen, dem gehören die meisten Staaten der Welt an, das sieht vor, dass die österreichischen Berufsvertretungsbehörden, also Botschaften oder Konsulate, unverzüglich von der Verhaftung eines österreichischen Staatsbürgers zu unterrichten sind, sofern es die inhaftierte Person verlangt. Also erster Tipp, sobald ihr im Ausland verhaftet werdet, verlangt ihr den Botschafter zu sprechen. Ich kenne zufällig den österreichischen Botschafter von Singapur und wenn alle so nett sind wie der, dann habt ihr wenigstens eine gute Unterhaltung, wenn schon sonst nichts bringt. Schöne Grüße gehen an dich, Peter, falls du zuhörst, ich komme bald wieder. Ich plane allerdings in Singapur keine Verbrechen zu begehen, das will man dort nämlich nicht, da gibt es nämlich Stockhiebe. Egal, ihr redet also mit der Botschaft und beteuert natürlich eure Unschuld. Es ist wichtig, dass ihr die Botschaft kontaktiert, denn es ist nicht gesagt, dass der Staat das macht, der euch verhaftet hat. Zweiter Tipp. Der Botschaft sagte dann auch ausdrücklich, dass sie weitere Personen wie Angehörige, Ärzte oder Arbeitgeber über die Festnahme informieren sollen. Ihr wollt schließlich nicht, dass euer Chef selbst herausfindet, dass er wegen einem Mordversuch in der Schweiz sitzt. Lasst die Botschaft das machen, die sind da wesentlich diplomatischer als ihr tollpatschigen Möchtegern-Kriminellen. Außerdem hilft euch die Botschaft bei der Suche nach einem Anwalt. Ihr kriegt also nicht den billigsten, sondern nur den zweitbilligsten Advokaten aus Zürich, den ihr vermutlich nicht einmal versteht. Außerdem berät euch die Botschaft über Rechtsmittel und sorgt dafür, dass alle gesetzlichen Möglichkeiten zu eurer Verteidigung auch wirklich ausgeschöpft werden. Das ist, finde ich, ein echt guter Service, den man auch in Anspruch nehmen sollte. Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass ihr im Ausland Morde begehen sollt. Ihr wisst schon, aber jetzt nur für den Fall, ne? Und sobald ein Urteil vorliegt, könnt ihr beantragen, dass die Strafe im Schnitzelgefängnis in Österreich vollzogen wird und eben nicht in der Schweiz. Aber dazu muss das Land, in dem ihr einsitzt, zustimmen. Aber wenn euch ständig vom Käsefondue schlecht wird und ihr davon das halbe Gefängnis vollkotzt, wird man euch sicher gerne loswerden und nach Wien abschieben. Ach ja, falls euch die Gefängniskost nicht bekommt, könnt ihr über das Außenministerium übrigens ein Depot mit gutem Wiener Schnitzel anlegen lassen, das euch dann in die Haft geschickt wird. Das müssen aber eure Angehörigen bezahlen. Also insgesamt 1A-Service würde ich sagen. Es gibt nur ein kleines Problem. Wenn ihr auch die Staatsbürgerschaft des Gaststaates habt, also in dem ihr einsitzt, der euch seine Gastfreundschaft angedeihen lässt, dann seid ihr richtig im Arsch. Denn dann können die Österreicher gar nichts mehr machen. Das war's dann mit dem Schnitzel. Ja, und das war sie, die 65. Episode von Mörderisches Österreich, die blutige Scheidung und der Italo-Hitman. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Marion und Eva Elisabeth, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos der Beteiligten. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Den Link dazu packe ich in die Shownotes und ich freue mich sehr auf ein Bier. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Podcast und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wow, das war jetzt richtig schnell. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, an die könnt ihr euch auch gerne wenden. Da schaue ich auch am häufigsten rein über Social Media, immer ein bisschen schwierig bei mir. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, wobei das sollte ich gar nicht mehr so bewerben, diese Schweine bezahlen mir nichts. Schaut nicht auf YouTube den Podcast, ich meine, es gibt ihn dort, aber schaut ihn dort nicht, hört ihn lieber über die Podcatcher. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende und peinliche Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint auf Spotify, Apple Podcasts und bei allen üblichen Verdächtigen. Ich spare mir jetzt diese Aufzählung. Also ihr findet sie überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Alle 2 Wochen kommen wir raus. Ich freue mich auf euch. Auf der Website mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Und außerdem gibt es ein tolles Instagram-Konto, yay, und dort findet ihr ganz viele tolle Fotos, die meistens nichts mit den Fällen zu tun haben. Aktuell ist, glaube ich, ein Video online, das mich in Helsinki zeigt, wie ich mit dem Windows 95 Mann tanze oder so. Aber meistens gibt es ohnehin nur Inhalte von meinem Kater Caramello. Egal, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der heutigen Episode, ihr fandet sie spannend. Und plant bitte keine Mordkomplotte. Vielen Dank. Bussi und Baba.